zur Niederbayern-Konferenz, glaube ich, nennt ihr das? Richtig schön. Ich bin echt sehr gerne bei euch. Ich habe da dreimal im Programm stehen Predigt. Das wird jetzt nicht so eine klassische Predigt sein, sondern wenn ihr euch extra diesen Tag freinehmt, dann wollt ihr euch auch viel mitnehmen. Also es wird etwas mehr thematisch und lehrhaft sein. Und ich will euch dazu sagen, ich habe so eine PowerPoint-Präsentation, die lasse ich hier. Also wer sagt, ich hätte das vielleicht gerne, der kann sich das auch mitnehmen. Dann hat man das auch alles. Genau. Heute an Himmelfahrt, als ich gefragt wurde, ob ich komme und welches Thema, da habe ich gedacht, da würde doch gut das Thema Ewigkeit passen. Das ist vielleicht ein Thema, über das wir nicht ganz so oft nachdenken. Und ich glaube, dass in dem Thema aber ganz viel drinsteckt. Ewigkeit. Ne, verkehrt rum. Okay. Ich glaube, jeder kennt das, wenn er schon mal am Meer war, dass wir so über das Meer schauen. Wir als Familie waren gerne oft unten in Italien am Gargano. Das ist so der Fersensporn. Und mich beeindruckt das immer, wenn ich so am Meer stehe und aufs Meer schaue. Und dann ist da irgendwo ein Ende. Aber wir alle wissen, danach geht's weiter. Dahinter ist noch was. Noch mehr ist das ja beim Weltall so. Wir sehen etwas. Mit dem menschlichen Auge sehen wir ein bisschen was. Ich bin kein Physiker, ich kann dazu nicht so sehr viel sagen, aber ich habe mal ein bisschen nachgelesen. Wir sehen im Moment mit all den technischen Möglichkeiten, die wir haben, sehen wir 93 Milliarden Lichtjahre weit. Kann sich jeder von uns vorstellen, 93 Milliarden Lichtjahre sind wir alle schon mal unterwegs gewesen wahrscheinlich. Also nur, dass ihr eine kleine Vorstellung habt, ein Lichtjahr sind 9,46 Billionen Kilometer. Und das jetzt mal 93, also das ist eine Entfernung. Für mich ist das völlig außerhalb dessen, was ich denken kann. Und man geht davon aus, hinter dem sichtbaren Horizont gibt es noch weitere Galaxien. Es gibt kein außerhalb des Weltalls. Da gibt es jetzt verschiedene Theorien, die einen sagen, es ist begrenzt, die anderen sagen, es ist unbegrenzt. Ist, glaube ich, relativ egal. Was klar ist, ist, das ist eine Dimension, die entgleitet einfach komplett unserer Vorstellungskraft. Wer von uns will das erfassen? Wir sehen das, wir wissen, es gibt da etwas. Aber dieses Etwas ist völlig außerhalb unserer Vorstellungskraft. Und dieses völlig außerhalb nennt die Bibel Ewigkeit. Wir haben eine Ahnung davon. Das ist so ähnlich, wie wenn du am Meer stehst. Du hast eine Ahnung davon, dass es dahinter noch was gibt. Aber wir haben nicht die Fähigkeit, es zu sehen. Das übersteigt unser Denken, unser Wahrnehmen. Wir denken nämlich immer in Raum und Zeit. Wir denken immer mit Anfang und Ende. Alles, was wir wahrnehmen können, hat einen Anfang. Jeder Mensch, jedes Tier, jeder Baum, jede Familie, jede Sippe, jedes Volk, das Haus, das ihr hier gebaut habt, hatte mal einen Anfang. Das Schwierige ist, alles hat auch ein Ende. Nichts ist ewig. Da wird so ein Baby geboren. Wir, meine Frau und ich, wir haben 4 Kinder. Es war ein wunderbarer Moment, wenn so ein Baby geboren wird. Aber im ersten Moment, wenn es da ist, wissen wir alle, es trägt das Sterben schon in sich. Jeder Anfang trägt das Ende in sich. Und im Gegensatz dazu steht die Ewigkeit. Die Ewigkeit ist ohne Anfang und ohne Ende. Völlig ohne Begrenzung. Wer von uns könnte sagen, ich kann das bis ins Letzte erfassen? Versuch dir das vorzustellen. Versuch dir etwas vorzustellen ohne einen Anfang. Ich kann mich erinnern, dass ich als Kind irgendwann im Bett lag und mir das versucht habe vorzustellen. Vorzustellen, wo ist der Anfang dessen, was keinen Anfang hat? Und irgendwann habe ich gemerkt, ich werde ja verrückt bei diesem Denken. Dann habe ich das meiner Mutter gesagt und sie hat mir damals als Kind gesagt, das können wir einfach nicht erfassen. Das kannst du nicht erfassen. Noch schlimmer ist es, wenn wir nicht in Zeit, sondern im Raum denken. Stell dir etwas vor, was keine räumliche Begrenzung hat. Irgendwie komme ich immer an den Punkt, wo ich denke, wo ist dann der Anfang? Wo ist das Ende dieses Ewigen? Das ist einfach für uns nicht vorstellbar. Die Bibel erklärt das nicht länger, aber sie benennt es. Sie sagt, es gibt dieses vor unserer Zeit, und zwar in Ewigkeit. Sondern wir reden von der Weisheit Gottes, die im Geheimnis verborgen ist, die Gott vorherbestimmt hat, vor aller Zeit zu unserer Herrlichkeit. Es gibt für die Bibel ein vor aller Zeit. Es gibt ein in der Zeit, kommen wir nachher drauf, das ist diese Welt, Raum und Zeit. Und dann gibt es ein ewiges davor. Und das wirst du nicht im Letzten begreifen können. Wir können das einfach nur stehen lassen. Es gibt ein ewiges vor der Zeit. 2. Timotheus 1,9. Er hat uns selig gemacht und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem Ratschluss und nach der Gnade, die uns gegeben ist in Christus Jesus vor der Zeit der Welt. Es gibt ein vor der Zeit der Welt. Aber dieses davor ist ewig. Titus 1,2. Paulus, Knecht Gottes und Apostel Jesu Christi, nach dem Glauben der Auserwählten Gottes und der Erkenntnis der Wahrheit, die der Frömmigkeit gemäß ist, in der Hoffnung auf das ewige Leben, das Gott, der nicht lügt, verheißen hat, vor den Zeiten der Welt. Bevor es diesen Äon, diese Welt gegeben hat, gibt es ein ewiges davor. Das ist diese ganz, ganz andere Dimension. Und es gibt auch ein ewiges danach. So wird es auch am Ende der Welt gehen. Es gibt ein Ende dieser Welt. Diese Welt ist begrenzt. Und es wird gepredigt werden, dieses Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Diese Welt findet ein Ende. Aber das ist nicht alles. Es endet nicht im totalen Nichts. Es gibt ja Religionen, die sich so verstehen, dass sie sagen, am Ende bleibt ein totales Nichts. Nein, die Bibel sagt, dass es etwas anderes ist. Johannes 4,14. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Es gibt nach dem Ende dieser Welt ein ewiges nach vorne. Epheser 3,21, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus durch alle Geschlechter. Und jetzt kommt's. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist die biblische Perspektive. In beide Richtungen. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Gelobt sei der Herr. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, von Ewigkeit zu Ewigkeit. So bekennt das Volk Israel schon immer seinen Glauben, dass Gott ein Gott ist, der von Ewigkeit herkommt und in Ewigkeit ist. Im Neuen Testament wird dieser Gedanke wieder aufgegriffen. Ihm sei Ehre, von Ewigkeit bis hin in alle Ewigkeit. Also halten wir am Anfang einmal fest, es gibt diese andere Dimension von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich weiß nicht, ob Sie schon einmal sehr weit draußen auf dem Meer waren. Ich gehe ab und zu surfen. Als Surfer weißt du, fahr nicht zu weit raus, dass du nur noch Meer siehst, weil du nichts zum Navigieren dabei hast. Dann wird es gefährlich. Dann kann es leicht passieren, dass du die Orientierung verlierst und irgendwo auf dem offenen Meer bist. Diese Welt ist begrenzt. Aber dieser Gedanke von Ewigkeit zu Ewigkeit ist wie wenn du auf dem Meer draußen bist, dann siehst du nichts mehr. Nur noch Wasser. Das ist der Gedanke. Diese Welt ist begrenzt, aber sie ist nach vorne und nach hinten umgeben von diesem endlosen Meer der Ewigkeit. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. In diese Dimension der Ewigkeit hinein hat Gott die Welt geschaffen. Diese Welt hat Grenzen, hat Anfang und Ende, räumlich und zeitlich. Und diesen Grenzen ist alles Leben unterworfen. Das ist einfach das Erste, was wir festhalten können. Diese völlig andere Dimension. Wenn nachher beim Mittagessen einer kommt und sagt, diese andere Dimension habe ich völlig begriffen, ich kann dir die genau erklären, kommt auf mich zu. Für mich bleibt das immer auch ein Stück Geheimnis. Wie das Meer, das irgendwo endlos erscheint. Ein zweites. Gott und Ewigkeit gehören eng zusammen. Jesaja 40, 28. Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde und matt. Gott ist der Gott dieser anderen Dimension, dieser Ewigkeit. Auch im Neuen Testament halten die Christen das fest. 1. Timotheus 1, 17. Aber Gott, dem ewigen König, dem unvergänglichen und unsichtbaren, der allein Gott ist, sei Ehre und Preis in Ewigkeit. Gott kommt so völlig aus dieser anderen Dimension der Ewigkeit. Und mit den Attributen, die hier von ihm beschrieben würden, wird schon deutlich, das ist diese andere Qualität, diese ewige Qualität, dieses Unvergängliche. Ewigkeit ist Gottes Dimension. Und deshalb bekennt Israel und die Christenheit, ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Gott ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. So betet Israel Gott an, so beten die Christen Gott an. Das eine ist, du bist. Du bist Wirklichkeit. Du bist Realität. Es gibt diesen Gott. Aber es gibt diesen Gott nur in dieser anderen Dimension. In diesem von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und wenn wir schon dieses von Ewigkeit zu Ewigkeit nicht greifen, nicht begreifen können, nicht erfassen können, dann ist es klar, dass wir diesen Gott nicht erfassen können. Dass dieser Gott in einer völlig anderen Dimension ist. Jetzt bin ich schon dafür, dass wir mit unserem Verstand versuchen, so viel wie es geht, eben zu verstehen, zu begreifen. Aber wenn wir das ein bisschen verstanden haben, dass dieser Gott in einer ganz anderen Dimension ist und dass Ewigkeit eine ganz andere Dimension ist, dann ist noch klarer, dass wir diesen Gott nie begreifen werden können. Wir können von ihm immer nur so viel verstehen, wie er uns offenbart, wie er uns zeigt. So wie du von der Ewigkeit immer nur so viel verstehen kannst, wie du eben mit deinen Augen sehen kannst. Was wir sehen können, wenn der Sternenhimmel draußen ist, dann können wir ein bisschen was sehen, aber wir wissen, das ist noch so wenig von all dem, was zu sehen wäre. Gott und Ewigkeit gehören zusammen. Und deshalb ist dieser Gott in einer ganz anderen Dimension. Und damit verbunden all die Unbegrenztheit Gottes, die wir uns nicht vorstellen können. Deswegen ist er eben allwissend. Er ist allmächtig. Er ist allumfassend. Er ist unbegreiflich. Gott ist unbegreiflich. So, und im Gegensatz dazu steht der Mensch. Gottes Ursprungsidee des Menschen war nicht, dass wir durch die Zeit begrenzt sind. Da heißt es im Paradies, dass dort der Baum des Lebens stand. Es wird uns nicht viel von diesem Baum des Lebens beschrieben, aber es wird beschrieben, dass der Mensch davon essen darf. Du darfst essen von allen Bäumen im Garten. 1. Mose 2,16. Der Mensch durfte vom Baum des ewigen Lebens offensichtlich essen. Nur vom Baum der Erkenntnis darf er nicht essen. Die Bibel sagt nicht, wie lange diese Zeitspanne war. Die Bibel sagt uns allerdings, dass Gott von Anfang an wusste, dass das nicht ewig gut gehen wird. Denn Gottes Heilsplan stand schon fest, bevor er die Welt geschaffen hat. Also Gott wusste, worauf das Ganze hinausläuft. Aber es zeigt zumindest, der Tod war nicht Gottes Grundidee. Gottes Grundidee ist nicht, dass er den Menschen schafft und sagt, ach, da habe ich was zum Spielen, aber dann ist er wieder weg. Dann will ich auch nichts mehr damit zu tun haben. Das ist nicht Gottes Grundidee. Dann aber gibt es eben das andere, den Baum der Erkenntnis. Ihr seid so bibelfest, ihr wisst das alle, dass der Mensch da nicht lange widerstehen konnte, von diesem Baum gegessen hat. Und Gott hat dem Menschen gesagt, an dem Tag, an dem du von diesem Baum essen wirst, da wirst du des Todes sterben. Erst dadurch kommt die zeitliche Begrenzung in das Leben hinein. Und dazu sagt uns die Bibel sehr klar, Römer 6,23 bringt es auf den Punkt, denn der Sünde Sold ist der Tod. Wir zahlen für die Sünde mit der Begrenzung des Lebens. Und dieser Tod, der hat ja unwahrscheinlich viele Auswirkungen. Die Vergänglichkeit steckt seitdem im Leben überall. In jeder Krankheit werden wir darauf hingewiesen, dass der Tod zu unserem Leben gehört. In jedem Sterben werden wir neu daran erinnert, dass nichts ewig ist. Aber letztendlich hat das Ganze eine noch größere Dimension. In Römer 8, 19 bis 22 wird uns gesagt, dass das diese ganze Welt betrifft. Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit. Die ganze Schöpfung ist unterworfen der Vergänglichkeit. Ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat. Doch auf Hoffnung. Das wird heute das dritte Thema sein. Wichtig, dass wir das im Blick behalten. Aber erst einmal, denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit. Zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt, in Wehen und in Wehen liegt. Das ist ja ein Wort, das erst einmal bedrückend wirkt. Die Knechtschaft der Vergänglichkeit. Knechtschaft, man kann auch übersetzen Sklaverei. Den Zustand des Sklaven sucht sich kein Mensch. Da wird er hineingeboren und dann wird er unterdrückt. Ein Sklave hat keinen freien Willen. Damals in dieser Zeit, als Paulus das schreibt, war es so, dass der Herr mit dem Sklaven machen konnte, was er wollte. Wenn er gesagt hat, der taugt mir nichts mehr, der isst mir zu viel und arbeitet zu wenig, dann wurde der Sklave abgeschafft. Was nicht heißt, dass er irgendwo weggeschickt wurde, konnte auch passieren, sondern dass man ihn umbringen konnte. Und es gab kein Gesetz, das dagegen war. Sklaverei. Und dann das andere, Vergänglichkeit in allem Leben. Wir kennen das in banalen Dingen, natürlich im Garten. schöne Sträucher und auf einmal geht der Strauch kaputt. Haben wir in der Einfahrt so einen schönen Strauch, den haben wir aufgepäppelt. Jetzt ist er kaputt. Ich kann ihn rausgraben. Den Rasen, den du angelegt hast. Und dann ruft mein Sohn an, wir waren in Italien, Papa, es ist total trocken, der Rasen geht kaputt. Ich habe gesagt, nee, mein Papa hat gesagt, Rasen ist Unkraut, wächst immer. War aber Quatsch, der Rasen war kaputt. Irgendwann braucht jeder Rasen scheinbar einmal Wasser. Also gut, nächstes Jahr Rasen wieder neu anpflanzen oder ansäen. Ein bisschen trauriger, wenn einem ein liebes Tier stirbt. Als unsere Katze überfahren wurde, haben unsere Kinder schon geweint. Aber viel härter, wenn du an Gräbern von lieben Menschen stehst. Ich hatte fünf Freunde aus der Jugend. Zwei sind schon gestorben. Mein guter Kindergartenfreund Benno. Ich habe ihn den Sommer über begleitet an Krebs. Hatte zwei kleine Kinder, viel zu früh. Das ist das, was wir immer und immer und immer wieder erleben, jeder von uns. Leben und Tod gehören immer zusammen, immer, von Anfang an. Und niemals ist es anders, niemals. Es gibt keinen Baum, der ewig lebt. Es gibt kein Tier, das ewig lebt. Es gibt keinen Menschen, der sagt, stopp, Widerspruch, ich lebe schon seit 8000 Jahren. Nein, das wissen wir, es gibt nichts. Und jetzt kommen die Christen mit einer irren Botschaft. Mit einer irren Botschaft. Und sagen, denn der Sünde Sold ist der Tod, die Gabe Gottes aber, das Geschenk Gottes, das er euch mitbringt heute an diesem Tag, ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Ihr Lieben, wir sind schon abgedreht, oder? Das ist schon verrückt. Was hier nicht steht, ist, dass die Erde ewigen Fortbestand hat. Das steht hier nicht. Diese Erde ist begrenzt. Sie hat Anfang und Ende. Wir wollen uns ein bisschen genauer anschauen, was hier steht. Tode Charisma. Die Gabe. Charis. Das Gnadengeschenk. Wörtlich. Das Gnadengeschenk. Das ist nichts, was du dir irgendwie erarbeiten kannst, was du dir irgendwie verdienen kannst, was du durch irgendeine Leistung bekommen kannst. Ganz deutlich steht hier, das ist ein Geschenk aus freien Stücken, das du nicht verdient hast. So, Gott ist heute Morgen hier und sagt, ich habe dir was mitgebracht, ein Geschenk. Und das kannst du dir nicht verdienen, das kannst du dir nicht erarbeiten, das kannst du nicht. Das ist ein Geschenk, weil ich dich lieb habe, möchte ich es dir schenken. Das ist das Erste, was hier steht. Tu Teu. Es kommt von Gott. Dieses Geschenk kommt immer nur von Gott. Und wenn wir verstanden haben, dass dieser Gott aus dieser anderen Dimension ist, der ganz anderen, dann ist ganz klar, es kann ja von nirgends anders kommen. Es kann nur von diesem Gott kommen, der aus dieser anderen Dimension, aus der Ewigkeit ist. Und er kommt mit einem Geschenk, das eine eben völlig andere Qualität, diese Qualität gibt es in diesem Leben nicht. Und er kommt mit diesem Geschenk mit einer völlig anderen Qualität. En Christus Jesus tu Kyrio Hemon. In, durch, von Jesus Christus. Im Neuen Testament wird es zugespitzt auf Jesus Christus. Dieses Geschenk Gottes durch Jesus Christus, durch das, was er getan hat. Zeon Aionios. Zeon ist das Leben. Ewiges Leben. Was Paulus hier sagt, das ist für die Welt damals und heute unglaublich. Weil wir nur diese Begrenzung kennen. Weil wir es tausendfach erleben, dass es immer diese Begrenzung gibt. Und jetzt kommt da einer und sagt, Gott hat dieses Geschenk des ewigen Lebens. vorbei mit der Knechtschaft der Vergänglichkeit. Und ab jetzt liegt im menschlichen Sterben immer ein Zweifaches. Sterben hat immer ein Zweifaches. Ja, es gibt diese harte und traurige Seite, den Abschied. Auch Jesus weint um Lazarus. Ein Grab ist immer schwer und vor allem, wenn es Menschen sind, die zu jung sterben, in unseren Augen. Und dann, ja, hat Trauer auch seine Zeit. Es gibt auch Christen, die wollen die Trauer nicht mehr, die wollen dann nur noch Party. Wenn ich Beerdigungen habe, dann will ich auch immer natürlich auf die Ewigkeit hinweisen, aber mir ist es wichtig, auch das andere zu sagen. Nein, wir müssen auch den Mut haben zu trauern. Trauer hat seine Zeit. Es gibt den Schmerz des Abschiedes. Aber die Ewigkeit sagt uns dann noch etwas Zweites. Ende ist auch eine Befreiung. Das kennen wir ja alle, dass wir sagen, endlich ist das vorbei. Ja, du arbeitest, es ist eine harte Arbeit und du weißt, keine Ahnung, das musst du fertig kriegen und es wird immer schwerer und du bist immer mehr K.O. und dann gibt es aber noch ein paar Sterholz, die müssen jetzt heute noch reingeschlichtet werden und irgendwann nimmst du das letzte Stück in die Hand, endlich ist es zu Ende. Ja, Regentage. Ich liebe den Sonnenschein, ich liebe den Frühling und dann hast du so einen verregneten Winter und noch ein dunkler Tag und noch ein Regentag und noch. Und dann endlich gibt es wieder Sonnenschein. Endlich ist dieses Wetter zu Ende. Und es gibt so viele Situationen in unserem Leben, wo wir sagen, endlich ist das zu Ende. Jetzt stellt euch einmal diese Welt vor, und dein Leben so, dass es nie zu Ende gehen würde. In dieser Qualität. Mit Leid und Geschrei, mit Streit, mit Tränen, mit Ärger, mit Disteln und Dornen im Garten. Dieses Leben in dieser Qualität ewig. Ich will euch sagen, Hand aufs Herz. Möchtest du das wirklich? Ich nicht. Tod heißt, so hart es ist, endlich ist dieses Leben vorbei. Endlich ist es vorbei, denn jetzt gibt es ein anderes Leben. Das ist nicht nur ewig, sondern es hat auch diese ewige andere Qualität. Da werden wir im zweiten Vortrag drauf kommen. Das wird ganz anders sein, das hat eine ganz andere Qualität. So, wir bleiben aber nochmal bei diesem Gedanken, bei diesem unfassbaren Gedanken der Ewigkeit. Natürlich war das von Anfang an umstritten. Natürlich war das für die Christen von Anfang an ein heikles Thema. Und dann gab es die Ersten, die gesagt haben, naja, also dass es einen Gott gibt, mag okay sein. Und dass der mit uns etwas zu tun haben will, auch. Aber das mit der Auferstehung? Nein. Wir erleben es doch tausendfach, dass es Ende ist und es ist Ende. Und dass Christus auferstanden ist, das kann nicht sein. Das erleben wir anders. Und dann schreibt Paulus im 1. Korinther 15, und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist es sinnlos, dass wir das Evangelium verkünden und sinnlos, dass ihr daran glaubt. Und nicht nur das. Wir stehen dann als falsche Zeugen da, weil wir etwas über Gott ausgesagt haben, was nicht zutrifft. Wir haben bezeugt, dass er Christus auferweckt hat, aber wenn es stimmt, dass die Toten nicht auferweckt werden, hat er das ja gar nicht getan. Um es noch einmal zu sagen, wenn die Toten nicht auferstehen, ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Und auch die, die im Glauben an Christus gestorben sind, sind dann verloren. Und wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir die bedauernswertesten aller anderen Menschen. Wenn die Toten nicht auferstehen, können wir es gleich mit denen halten, die sagen, kommt, wir essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Ewigkeit und Auferstehung. Wenn wir das nicht glauben, ihr Lieben, dann lasst uns jetzt einen Punkt machen und ihr geht heim und ich gehe heim, dann macht das hier keinen Sinn. Dann ist unser Glaube vergeblich. Dann sind wir falsche Zeugen. Dann seid ihr noch in Sünde. Dann sind wir elend dran. Dann, Fazit, lasst uns dieses Leben auskosten und genießen, dann macht alles keinen Sinn. Für Paulus ist diese Frage der Auferstehung und des ewigen Lebens kein Nebenthema. Warum? Weil für Paulus das eine innere Logik hat. Die Logik ist die, durch die Sünde kommt erst die Begrenzung des Todes in die Welt. Sünde sollt ist der Tod. Jetzt aber kommt Jesus Christus. Und dieser Jesus Christus als Sohn Gottes lebt gerecht, lebt ohne Sünde. Deshalb kann ihn die Logik nicht mehr treffen. Die Sünde war es ja, die den Tod in die Welt gebracht hat. Aber Christus war ohne Sünde und deshalb hat die Sünde an ihm kein Recht. Sie kann ihn nicht halten. Das ist die innere Logik. Er ist das gerechte Opfer. Der Tod ist durch Jesus besiegt und deshalb ist Christus auferstanden. Und jetzt sagt Paulus, wenn das nicht ist, wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist er auch nicht dieses Opfer. Wenn er das nicht ist, dann ist es auch für euch kein gültiges Opfer. Ewigkeit und Auferstehung, das gehört ganz eng beieinander. Ich glaube, der erste Grund, warum wir uns damit so schwer tun, ist einfach, weil wir es immer und immer wieder anders erleben. Und deshalb sollten wir erst einmal Geduld haben mit Menschen, die das nicht verstehen können. Ja, sie erleben es ja immer wieder anders. Es gibt aber, glaube ich, noch einen tieferen Grund. Letztlich ist es doch so. Du kannst die eine Perspektive haben und sagen, nein, ich will das nicht glauben, dass es eine Ewigkeit und eine Auferstehung gibt. Dann kannst du nach deinen Maßstäben leben. Mach dein Ding. Oder aber du erkennst das an. Es gibt Ewigkeit. Es gibt Auferstehung. Dann aber hat das Konsequenzen. Dann heißt das auf einmal, wenn du weißt, dass es danach ewig weitergeht, solltest du auch so leben, dass du dem Ewigen begegnen kannst. Für Paulus gibt es nur eine einzige Konsequenz. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzig angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Himmelfahrt. Jesus ist uns vorausgegangen, er wartet auf dich. Ist das für dich Realität? Und was ist deine angemessene Antwort darauf? Wir sind einen Moment still und du kannst das auf dich wirken lassen. Was ist deine angemessene Antwort auf diesen Gedanken der Ewigkeit, auf diesen Gott der Ewigkeit? Ihr macht dann weiter.